Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zur Medienmagazin-Ausgabe vom 15. Januar 2011. This is just my heart. Und der 15. Januar ist auch der 10. Geburtstag von Wikipedia.
Wikipedia ist ein Charity-Unternehmen, also eine Non-Profit-Organisation. Wir sehen uns sozusagen als das Rote Kreuz für Informationen. Wir haben viele freiwillige Helfer. Leute versuchen, an einem humanitären Projekt zusammenzuarbeiten, um eine freie Enzyklopädie in allen Sprachen zu erschaffen. Wir sind also eine soziale Bewegung und kein Business.
Das war Wikipedia-Gründer Jimbo Wales im Medienmagazin, interviewt seinerzeit von der Kollegin Eleni Klotzika. Sie wird uns Paul Steiger heute vorstellen. Er ist Pulitzer-Preisträger und er wird sprechen zur Zukunft des investigativen Journalismus. Was haben wir noch? Wer unterhält, gewinnt. Der Ausblick auf das Fernsehjahr 2011. Schleichwerbung beim ZDF? Und zur Zukunft der Funkmikrofone. Demnächst sind mehr als 600.000 Mikrofonanlagen Schrott. So, das war ein Titel, der, werden wir gleich hören, warum wir den gespielt haben. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Vera Linz. Guten Abend.
Hallo.
Alle Jahre wieder, muss man sagen, weil du bringst uns so ein bisschen die Fernsehausblicke auf das Jahr. Welche Fernsehformate gehen denn? Welche werden verschwinden? Unser Fernsehen ist am Ende, hatte ja seinerzeit Fernsehkritiker Oliver Kalkofe schon 2006 ausgerufen. Offenbar hatte sich Kalkofe ja geirrt, zumindest aus Sicht der Fernsehzuschauer. 2010 haben die Deutschen mehr Fern gesehen als je zuvor, durchschnittlich 223 Minuten täglich, also 11 Minuten mehr als im Vorjahr. Vor allem am Wochenende nahm der Fernsehkonsum zu und das alles trotz Internet. Mit Qualität muss dies allerdings nicht unbedingt etwas zu tun haben, was vor allem daran liegen dürfte, dass Fernsehen für viele längst zu einem Freizeitmedium geworden ist, das ablenken und unterhalten soll. Wer unterhält, liegt vorn, könnte man denn auch sagen. Vera, was bedeutet denn nun das Fernsehjahr 2011?
Ja, eins dürfte feststehen, es wird kein Sportjahr. Davon kann man schon mal ausgehen. Es gibt ein paar Ereignisse, die etwa im ersten übertragen werden. Wintersport, Höhepunkt dürfte die Frauenfußball-WM im Sommer sein. Aber insgesamt wird das nicht ans vergangene Jahr heranreichen. Es wird ein Jahr der Jubiläen, zumindest was die ARD betrifft. Da werden ja unendlich viele gefeiert. Im ersten, um Himmels Willen, wird 10 Großstadtrevier, 25 Musikantenstadel, 30 Polizeiruf, 110, 40 Panorama, 50, die Sportschau 50. Also Wahnsinn, das wird sicherlich gebührend gewürdigt im Programm. Und dann wird es natürlich ein Talkshow, ja, zumindest für die ARD. Jetzt habe ich einen O-Ton mitgebracht, den haben wir gerade schon gehört. Ich weiß nicht, können wir den nochmal abspielen? Genau, der weist auf einen weiteren Trend hin, der sich im kommenden Jahr fortsetzen wird. Das ist eine Musik und frage an dich natürlich, ob du erkennst, was es ist.
Ich habe die Musik gehört, aber ehrlich gesagt ist das, glaube ich, nicht die Zielgruppe von Radio 1, die die Damen da bedienen. Kannst du mir weiterhelfen?
Ja, das sind die Gewinner der Popstars letztes Jahr, Laviv. Und das ist der erste Song.
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Titel sogar auf meinem USB-Stick.
Und damit kommen wir nämlich auch zu einem Trend, der im nächsten Jahr weitergehen wird. Es wird nämlich wieder eine Unmenge an Castingshows geben im privaten Fernsehen. Popstars wird es geben, dann zum 10. Mal. Und das Ganze ist ein Phänomen, diese Castingshows, die werden stärker und stärker von den Quoten, sind beliebt wie nie. Haben sich die Zuschauer noch nicht übergesehen. Gestern ist ja die 5. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus gestartet, wie ich gelesen habe, mit dem besten Staffelstart ever. Also
ja, hat mich auch ein bisschen überrascht. Wahrscheinlich, weil der alte 68er Kommunade dabei ist. Möglicherweise wollten alle sehen, wie schlägt er sich als
Kommune-1-Mitglied. Es ist ja nicht nur Ich bin ein Star. Es sind diese ganzen Castingshows, die boomen und das wird weitergehen. DSDS ist auch gerade gestartet. Germany's Next Topmodel geht im Frühjahr in die 6. Staffel. Und Frage ist natürlich, wie kommt das? Warum boomt das so ungebrochen nach wie vor? Ich habe darüber gesprochen mit Jens Buja. Er ist Creative Director bei der Produktion Firma Granny Light Entertainment, die sich auf Shows spezialisiert haben, für alle Sender produzieren, und habe ihm gefragt, warum ist das immer noch ein Boom? Und er meint, das hat was mit der Gesellschaft zu tun, dass die gefühlt immer oberflächlicher wird und keiner mehr ernsthaft sich offen die Meinung sagt. Und umso stärker setzt man natürlich auf solche Shows. Wir hören ihn mal.
Nach meiner Meinung hat Fernsehen halt viel auch mit der Gesellschaft zu tun und mit der Art und Weise, wie die Gesellschaft sich verhält. Und vielleicht, wenn die Gesellschaft gefühlt immer oberflächlicher wird oder keiner mal ernsthaft seine Meinung sagt, sondern das nur hinter vorgehaltener Hand passiert, umso stärker werden natürlich Shows, in denen das dann im Fernsehen passiert. Das heißt, wenn Sie ein Vorstellungsgespräch haben, irgendwo bei einer Firma, bei einer Versicherung, da wird keiner sagen, Sie sind uns zu dick. Sondern dann werden so vorgeschobene Gründe, ja, der andere ist höher qualifiziert etc. pp., obwohl jeder eigentlich weiß, dass dieser Bewerber abgelehnt wird, weil er zu dick ist. Und das passiert in Castingshows halt nicht. Und vielleicht ist das ein Grund, dadurch, dass, sagen wir mal, der Umgang miteinander immer oberflächlicher, immer political correcter wird in der Gesellschaft, dass dann vielleicht so eine Castingshow da genau raussticht.
Also seine These, die Offenheit ist das, was bei den Zuschauern punktet, die Offenheit, die es sonst nicht gibt in der Gesellschaft. Es gibt noch andere Erklärungen, die haben auch was mit der Gesellschaft zu tun. Zum Beispiel der Politikwissenschaftler Herfried Münker, der schreibt das ganz schön. Der sagt, dass in unserer Gesellschaft der Wertmaßstab schrittweise von Leistung durch Erfolg ersetzt wird. Das kann man ganz gut an den Börsen beobachten, aber auch im normalen Arbeitslesen. Und für ihn sind diese Castingshows die volkstümliche Erzählung vom Geschehen an der Börse, wo die Wahrnehmung von Gelegenheiten über Gewinn und Verlust entscheidet. Auch eine Theorie, wie immer. Auch immer, es ist ein Trend.
Was lässt sich denn über das, was die Bürokraten, sage ich mal, diejenigen, die Programm machen, Programmschemata nennen, sagen? Wie wird sich das gestalten in diesem Jahr?
Da wird sich auch ein Trend fortsetzen, den wir schon haben, dass sich erstens die Anzahl der Sendungen reduzieren wird. Im Privatfernsehen lässt sich das gut beobachten. Der Markt bricht auseinander. Es gibt sehr große Produktionen und dann sehr kleine Shows. Das Segment der mittelgroßen Shows, die gibt es fast gar nicht mehr, so wie Was bin ich oder Herzblatt, das verschwindet. Zum anderen, das ist auch interessant, die Sendungen werden immer länger. Schlag den Raab. 5 Stunden dauert die, unvorstellbar noch vor 3 Jahren. Und so gibt es auch immer weniger Sendungen an einem Abend. Das hat offenbar auf den Nerv der Zuschauer getroffen, meint Jens Buja, den wir noch mal hören.
Vor 3-4 Jahren noch hat zum Beispiel ein Freitagabend bei RTL aus 5 oder 6 verschiedenen Formaten bestanden. Jetzt gibt es 2. Jetzt gibt es Millionär und die ultimative Chartshow von 8:45 bis 0:00. Und man hat immer gedacht, oh, das muss den Leuten noch langweilig werden. Aber scheinbar ist es so, dass besonders am Wochenende Fernsehen relativ undirekt rezipiert wird. Sprich, die Leute lassen es so ein bisschen auch als Hintergrundmedium laufen. Und da ist es natürlich viel angenehmer, wenn ich nicht alle 20 Minuten umschalten muss, weil ich mir ein neues Programm suchen muss, weil das alte ist vorbei und das neue kommt.
Das war jetzt eine Unterhaltung. Was ist denn zu erwarten im sogenannten fiktionalen Bereich, also den ausgedachten Dokus, Spielfilm oder sonst was?
Ja, da habe ich nochmal einen Ton mitgebracht, Stichwort Spielfilm. Schauen wir mal, wie deine Repertoirekenntnis im fiktionalen Bereich so aussieht.
Also eigentlich wollten wir ja den Bereich des Quizzes verlassen. Ich weiß es noch nicht, das ist irgendwas Düsteres, irgendeine, ich sag mal, so in die Richtung Doku-Drama.
Nee, das ist die US-Serie Dexter.
Ah ja.
Lief auf RTL 2, ist völlig gefloppt 2010, nach meiner Ansicht zu Unrecht, aber kann es ist ja gefloppt.
Kann man ja sich per DVD schenken.
Dann. Genau, wie viele andere US-Serien übrigens auch. Zum Beispiel 24 ist auf Kabel 1 gefloppt, Californication, Criminal Minds, Dark Blues, das alles gefloppt. Also ein Trend, US-Kriminellen ziehen nicht mehr so sehr. Das bestätigte mir Dieter Anschlag, Jurymitglied des Deutschen Fernsehpreises. Und er führt das auch darauf zurück, dass die oft zu anspruchsvoll sind.
Die Sender haben eben ein sehr homogenes Programmschema inzwischen jeweils, wo alles auf den sogenannten Audience Flow angelegt ist. Also darum, dass das Programm fließt und dass das Publikum dabei bleibt. Und das ist am ehesten der Fall, wie man festgestellt hat, wenn es 3 Krimis hintereinander sieht. Und wenn dann aber zwischendurch mal was ganz Kompliziertes dabei ist, wo man von den üblichen Sehgewohnheiten irgendwie so aus dem Tritt gebracht wird oder so, und das ist bei vielen anspruchsvollen amerikanischen Serien so, dann geht das Publikum jedenfalls nicht bei den großen Programmen mit. Deswegen landen solche Sendungen eben oft bei kleineren Sendern.
Ja, und da passen sie dann eben auch nicht rein und floppen dann eben auch. Dafür ist deutsche Fiction wieder angesagt. Serien wie Der letzte Bulle oder Doctor's Diary laufen gut. Ein spezieller deutscher Look ist offenbar wieder in. Und eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Krise überwunden ist, Eskapismus als Fernsehmotiv nicht mehr so bedeutend ist und ein stärkerer Bezug auf den eigenen Alltag nicht mehr als negativ empfunden wird. Und dann große Fiction. Fiction wird es auch geben. Allerdings geht wohl der Trend zu großen historischen Stoffen nun wirklich dem Ende zu. Es gibt ja auch gar nicht mehr so viele Themen. Wir kriegen noch Hindenburg, den Untergang der Lakonia, dann hört es schon bald auf. Aber wir kriegen auch, das dürfte interessant sein, zwei Biografien. Einmal Uwe Carsten Haie, Schicksalsjahre im ZDF, und dann Udo Jürgens im Ersten. Gibt es eine Verfilmung der Biografie.
Ja, man könnte natürlich auch das chilenische Wunder noch verfilmen, glaube ich. Aber da ist jemand dran.
Da ist jemand dran, auf jeden Fall. Aber mir ist nicht bekannt, dass es dieses Jahr schon kommt.
Nein, das glaube ich auch nicht. Was in diesem Jahr zu erwarten war, hörten Sie, liebe Gebührenzahler, von Vera Linz in Anregung einer Twitter-Feed-Meldung von ME Berlin. Vielen Dank nochmal dafür.
Als die Zeitschrift des Deutschen Journalistenverbandes, der Journalist und EPD Medien mit Volker Lilienthal der ARD in der Vorabendserie Marienhof Schleichwerbung nachgewiesen hatten, war das Entsetzen in der ARD groß, groß aber auch die Dankbarkeit für die akribische Recherchearbeit von außen. Die Süddeutsche Zeitung und jetzt in einer mehrteiligen Serie die Bild-Zeitung behaupten in dieser Woche in mehreren ZDF-Produktionen Schleichwerbung entdeckt zu haben. Das Logo eines Kosmetikherstellers sei zu sehen, wie auch Mineralwasser einer bestimmten Marke. Es habe konkrete Anweisungen gegeben, wie zum Beispiel das Mineralwasser, wie lang im Bild zu sehen sein muss, damit das Wasser eindeutig von den Zuschauern identifiziert werden kann. Zum Beispiel 8 Sekunden. Am Telefon jetzt ZDF-Sprecher Alexander Stock. Wie dankbar sind Sie denn für diese Recherchen von Süddeutsche und Bild?
Sie können das eine mit dem anderen nicht vergleichen, aber wir waren alles andere als glücklich, erfahren haben, dass es eine Ähnlichkeit gibt eines Motivs, das in dem Fernsehfilm Familiengeheimnisse mehrfach auftaucht, eine Schirmakazie, eine Ähnlichkeit gibt mit einer Produktlinie, die von der Hauptdarstellerin vertreten wird. Das war weder dem Produzenten noch dem ZDF der Redaktion bekannt. Das Logo dieser Kosmetiklinie ist nicht wirklich ein bekanntes Markenzeichen. Das hat die Bekanntheit erst nach der Veröffentlichung gefunden. Das konnte man nicht feststellen.
Also das war reiner Zufall?
Das war, ob das Zufall war, kann ich nicht sagen, aber nach allem, was wir über die Produktionsfirma erfahren haben, hat sich das zufällig ergeben. Diese Schirmakazie ist ein Symbol, das in Afrika weit verbreitet ist. Das findet sich dort überall auf Produkten und ist von der Hauptdarstellerin für diese Kosmetiklinie eingesetzt worden. Also sowohl die Hauptdarstellerin als auch der Regisseur haben es versäumt, den Produzenten aufmerksam zu machen, dass es dort eine Ähnlichkeit gibt zwischen diesem Symbol und dem Markenzeichen der Kosmetiklinie. Dafür hat sich die Hauptdarstellerin beim ZDF entschuldigt. Der Produzent hat uns zugesichert, und er wurde dazu auch von uns aufgefordert, im Detail noch einmal nachzuvollziehen, wie es dazu gekommen ist. Aber nach allen Informationen, die uns vorliegen, und auch nach allen Erklärungen, die uns dazu vorliegen, gibt es dafür keinen kommerziellen Hintergrund, es ist dort kein Geld geflossen. Es war also ein, wenn man so will, Zufall, eine Unachtsamkeit, aber eben auch eine sehr große Ärgerlichkeit, denn sowas darf nicht passieren, darauf muss hingewiesen werden, das haben die Protagonisten auch entsprechend erklärt.
Aber beim Mineralwasser hat ja die Bild-Zeitung angeblich dann doch schon konkrete Anweisungen gefunden, wie man das am besten platzieren kann.
Also von diese Anweisungen kennen wir nicht. Man muss auch dazu immer sagen, wenn es Verträge gibt, es gibt eine ganz klare Regel im ZDF. Und zwar seit 2004 haben wir dort Richtlinien etabliert, dass wenn Produktbeistellungen, die zulässig sind, oder Produktionshilfen, die zulässig sind, müssen die bei unserer Clearingstelle angemeldet werden, dort genehmigt werden. Und die Umsetzung muss dann in der Produktion auch von der Clearingstelle begutachtet und bewertet werden. Damit kann ausgeschlossen werden und damit wird ausgeschlossen, dass solche Produkte in einer Weise dargestellt werden, die betont werblich ist. Das muss ausgeschlossen werden. Die Berichte, auf die Sie sich jetzt beziehen, beziehen sich auf Sendungen, die zum Teil sehr lange zurückliegen, zum Teil Jahrzehnte zurückliegen. Da ist es außerordentlich schwer für uns, auch für die Produktionsfirmen, heute noch Unterlagen ausfindig zu machen, die Auskunft darüber geben, was dort genau passiert ist. Aber nach all den Recherchen, die wir intern gemacht haben, und die Recherche der Bild-Zeitung ist schon einige Monate alt, damit haben wir uns beschäftigt, liegt dort kein Fall von Schleichwerbung vor.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also Sie kannten die Vorwürfe der Bild-Zeitung, haben sie dementiert und es sind trotzdem jetzt abgedruckt worden?
Ja, die Fragen der Bild-Zeitung kamen bei uns im Oktober an, also das ist eine ganze Weile her. Und sind jetzt in dieser Woche in einer mehrteiligen Serie dann abgedruckt worden.
Nun gibt es ja inzwischen legales Produktplacement, also das Traumschiff zum Beispiel, ist natürlich klar, kann sich das ZDF nicht leisten, wird geliehen oder zur Verfügung gestellt, vermietet. Also hier ist ganz klar ausgewiesen. Wie war es nun bei den Produkten, die Bild-Zeitung Ihnen vorwirft?
Also nochmal, die Fälle liegen zum Teil weit in der Vergangenheit. Und es ist nicht so, dass Product Placement, nur weil es jetzt eine neue gesetzliche Regelung gibt, früher oder den Einsatz von Produkten verboten war. Kooperation mit Dritten war auch in der Vergangenheit zulässig. Und es war, wenn Sie sich erinnern, in den 90er Jahren, als die öffentlich-rechtlichen Sender aufgrund der Erfolge der Privatsender deutliche Einnahmeverluste im Bereich der Werbung hatten, durchaus üblich, dass Medienpolitiker, auch die KEF beispielsweise, die Sender aufgefordert hat, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen.
Die Kommissionsermittlung des Finanzbedarfs für ARD und ZDF.
Exakt. Und dazu gehörten eben Kooperationsvereinbarungen, die allerdings anderen Regelungen unterlagen, als das heute der Fall ist. Und das führte durchaus dazu, dass man sich, und das hat man damals schon in den Recherchen von Volker Lilienthal erlebt, bei der ARD, auch beim ZDF, dass man sich dort in Grauzonen bewegt hat. Aufgrund dieser Erfahrung und des Risikos, das damit verbunden ist, hat das ZDF 2004 einen sehr strengen internen Maßnahmenkatalog verabschiedet, sich von sehr vielen dieser Kooperationsformen verabschiedet, sie auf ein sehr überschaubares Maß zurückgeführt und damit im Prinzip auch den neuen gesetzlichen Regelungen schon lange im Vorfeld entsprechende interne Regelungen vorausgesetzt. Denn wir haben gar kein Interesse daran, auf diesem Weg Zusatzfinanzierung zu generieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es ist in einigen Fällen sinnvoll. Sie haben das Beispiel Traumschiff selbst angeführt. Es macht relativ wenig Sinn, dass man selbst ein Traumschiff baut, um eine solche Serie zu produzieren. Da sind Kooperationen, also kostenlose Beistellungen, sinnvoll. Sie sind im Übrigen auch gesetzlich legitimiert und zulässig, wenn entsprechende Verfahrensformen eingehalten werden. Dazu gehört die Kenntlichmachung, also die Transparenz der entsprechenden Kooperation. Dazu gehört die Regel, dass es keinen Einfluss haben darf auf beispielsweise redaktionelle Entscheidungen. Und es muss auch darauf geachtet werden und darauf achten wir, dass die Darstellung der jeweiligen Produkte nicht einen betont werblichen Charakter hat. Also grundsätzlich ist zu sagen, Schleichwerbung ist verboten. Es ist verboten. Schleichwerbung, und auch das muss man vielleicht nochmal klar sagen, bedeutet, dass Produkte, Waren, Dienstleistungen konkret erwähnt oder gezeigt werden vom Veranstalter, um absichtlich damit Werbung zu betreiben und das mangels Kennzeichnung so zu tun, dass der Zuschauer, der Nutzer, der Kunde nicht erkennt, dass es Werbung ist. Das ist Schleichwerbung, das muss man auch mal ganz klar darstellen. Und im Gegensatz dazu ist die Erwähnung oder Darstellung von Produkten, wenn sie beispielsweise als Produktionshilfe eingesetzt wird, um Kosten zu minimieren, Beispiel Traumschiff ist erwähnt worden, ist das zulässig unter allerdings auch sehr strengen Regelungen. Und dazu gehört, es muss transparent gemacht werden. Es gibt dazu eine Kennzeichnung, ein P, das auf diese Produktionshilfen aufmerksam macht. Das heißt, der Zuschauer muss erkennen können, warum dieses Produkt dort aufscheint. Und es muss eine entsprechende interne Prüfung durchlaufen haben, muss genehmigt werden und es darf dahinter kein weiterer kommerzieller Aspekt verborgen sein. Ein Beispiel, um das vielleicht zu sagen, sind Preise bei Gewinnspielen. Gewinnspielen gehören zu Medien insgesamt, bei Ihnen im Hörfunk, in Zeitungen, im Fernsehen. Das ist ein Mittel auch, um Zuschauer zu binden. Und die Preise, die dort angeboten werden, die können aber auch, das ist zulässig, von Herstellern angeboten werden. Darauf muss dann konkret aufmerksam gemacht werden. Also es darf dort auch nicht schleichend dafür geworben werden, sondern es muss klar deutlich gemacht werden, bei uns etwa in den Abspannregelungen. Und dann hat das den Effekt, dass es natürlich auch die Kosten reduziert und man ja auch nicht jedem vermitteln kann, warum jetzt ein Preis eines Gewinnspiels beispielsweise beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen aus Gebührengeldern finanziert werden soll.
Meint Alexander Stock, er ist Sprecher des Zweiten Deutschen Fernsehens. Vielen Dank für diese Information.
Sehr gerne.
Radio 1 Medienmagazin.
Jetzt zu einem Thema, was Sie vielleicht denken, das ist eigentlich gar kein Thema, aber es ist tatsächlich eins. Bei Großveranstaltungen wie zum Beispiel beim Papstbesuch sind schon mal rund 1200 gleichzeitig in Betrieb. Musikgroßveranstaltungen kommen nicht mehr ohne sie aus. Auch Kirchen, sogar Schulen haben sie, nämlich die drahtlosen Mikrofone und in ihr System, also die kleinen Kopfhörer, mit dem man sich sozusagen wie so ein Monitor selbst hören kann, um dann auch richtig zu singen. Sie sendeten bisher für solche Art absolut im besten Frequenzumfeld, analog nämlich im URF-Bereich. Im Zuge der Digitalisierung von Frequenzen und der Tatsache, dass digitale Übertragungen weniger Platz im Frequenzband brauchen, die Fachleute sprechen da von der digitalen Dividende, müssen also nun die Mikrofonfrequenzen umziehen, weil da kommen die Mobilfunkanbieter hin. Das ist alles schon geregelt. Zunächst sah es ja so aus, als ob das Funken von Mikrofonen gänzlich unmöglich sein würde. Vielleicht erinnern Sie sich, Peter Maffay, der ja auch ohne diese Mikrofone nicht mehr für seine Musikproduktion auskommt, logischerweise, sagte 2008 dem Medienmagazin.
Schwachsinn, einfach Schwachsinn, mit Verlaub. Das Fernsehen arbeitet damit, die ganzen Sportübertragungen, ein riesengroßer Kreis von Musikern, die ganze Tonträgerindustrie, in Kindergärten, in Schulen, in Kirchen, überall ist diese Technologie vertreten. Sie wurde über Jahrzehnte hinweg entwickelt. Das halte ich für einen Schildbürgerstreich.
Das ist zum Glück nicht so gekommen, dass gänzlich jetzt nur noch Mikrofone wieder mit Kabellage angeboten werden. Aber durch die Umstellung auf die digitale Frequenzenwelt sind entweder Neuanschaffungen nötig oder Umrüstaktionen. Also zum Beispiel der RBB, der hat 572 solcher Geräte, davon sind 341 Sender. Geräte oberhalb vom Kanal 60 wurden bereits ersetzt. Durch neue Frequenzzuordnung müssen perspektivisch nochmal 201 RBB-Anlagen umziehen und das gibt dann Zusatzkosten von rund 52.000 Euro plus nochmal 140.000 für Neubeschaffungen und dafür rechnet man so aus, das werden wir gleich nochmal detaillierter hören, sind Millionen nicht nur beim RBB zu beschaffen, sondern auch Privatanwender sind davon betroffen. Ja, nun kann man sagen, also wenn die Frequenzen schon umziehen, gibt es dann vielleicht eine Entschädigung vom Staat. Martin Stadelmeier, er ist der Staatssekretär im Rheinland-Pfälzischen, hatte uns damals zugesichert, ja, es wird Ersatz geben. Er vertritt aber ein Bundesland Rheinland-Pfalz. Der Bund wiederum sagte, nein, das machen wir nicht, wir geben ganz wenig Entschädigung. Und so kam es, dass Martin Stadelmeier sogar vom Betrug sprach. Diese Frage gebe ich jetzt nun weiter an Helmut G. Bauer. Er ist Rechtsanwalt und er vertritt die, die drahtlose Mikrofonanlagen haben. Und ich fragte ihn, ob man denn nicht etwas gegen Betrug machen könne.
Nun, gegen Betrug ruft man üblicherweise die Staatsanwaltschaft. Wenn da aber Politiker von Betrug sprechen, dann ist das eine Frage der politischen Auseinandersetzung. Das heißt, der Bund hatte den Ländern zugesagt, dass man die Mikrofone, die nicht mehr benutzt werden können, angemessen erstattet. Und jetzt gibt es einen großen Streit über die Angemessenheit der Erstattung. Und dort hat der Bund aufgrund seiner Haushaltssituation entschieden, 70 Millionen Euro in den Bundeshaushalt im Jahr 2011 einzustellen, um zu sagen, dieses Geld steht zur Verfügung. Auf der anderen Seite gibt es die Anzahl der Mikrofone, die Sie bereits genannt haben. Und wir rechnen mit Umstellungskosten von deutlich über einer Milliarde. Manche sagen sogar 3,5 Milliarden kostet die gesamte Umstellung. Das sind Differenzen, die gewaltig sind. Der Bund geht so weit, und darauf bezieht sich der Staatssekretär Stadelmeier, dass er noch nicht einmal diese 70 Millionen ausschütten will, sondern die noch durch entsprechende Verwaltungsvorschriften so konditioniert, dass vielleicht allenfalls 10 Millionen gezahlt werden müssen. Das ist eine Form der politischen Zusammenarbeit, wenn Bund und Länder nicht mehr in der Lage sind, sich an gemeinsame Versprechen zu erinnern, das weit über das Thema der drahtlosen Mikrofone hinausgeht, sondern das Staatsverständnis zwischen Bund und Ländern berührt.
Müssen wir das vielleicht noch mal kurz physikalisch erklären, warum der Umzug überhaupt nötig ist? Wie gesagt, analoge Frequenzen werden abgeschaltet, digitale Verbreitung macht sich sozusagen breit, das heißt also auch Internetversorgung durch Mobilfunkanbieter. Aber warum kann man die alten Mikrofone nicht einfach nur umrüsten? Dann wird es doch billiger.
Die Frage, wenn es um Erstattung geht, bedeutet nicht, dass alle Mikrofone neu gekauft werden müssen, sondern sie können auch umgerüstet werden. Das bedeutet aber nicht, dass es dadurch billiger wird, sondern in jedem Einzelfall wird man das entsprechend anschauen, weil die Mikrofone, die jetzt eingesetzt wurden, nur bestimmte Frequenzbereiche nutzen können. Und sehr viel bei den Mikrofonen ist Elektronik und die kann nicht immer in jedes Gerät wieder eingebaut werden. Das ändert aber nichts an dem grundsätzlichen Problem, ob Umrüstung oder Neuanschaffung. Die Kosten bleiben im Endeffekt und in dieser Summe und in diesem Problem gleich und das Problem muss grundsätzlich gelöst werden.
Und auch mal die Dringlichkeit zu sagen, also es kann passieren, dass in der Bundesrepublik Deutschland irgendwo jetzt schon drahtlose Mikrofone nicht mehr funktionieren.
Auf diese Situation müssen Sie sich einstellen und zwar innerhalb der nächsten 2 Monate planen die Deutsche Telekom, Vodafone und O2 ihre ersten LTE-Sender in Betrieb zu nehmen. Das wird in ungefähr 50% aller Städte und Kreise und Gemeinden in Deutschland der Fall sein und dort werden Sie sofort mit Störungen zu rechnen haben und zwar einfach auf physikalischen Gründen. Diese LTE-Sender senden berechtigterweise auf den gleichen Frequenzen und dann kommt es zu Störungen und weil Handys eben stärkere Signale aussenden als die Mikrofone, kommt es dann zu Unverträglichkeiten. Also alle müssen aus diesem Spektrum raus.
Und das können wir uns mal kurz anhören, wie das klingt. Das ist aber eigentlich unglaublich, dass schlagartig ein Volksvermögen von mehreren Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, wertlos werden und dass dann der Bund keine Entschädigung zahlt. Das ist ja, ich kann mich erinnern, als das digitale Satellitenradio abgeschaltet wurde, hat ja wenigstens jeder irgendwie in Höhe einer Aufwandsentschädigung, der es eingereicht hatte, wenigstens Ersatz bekommen für sein nun wertloses Gerät.
Das ist in der Tat eines der großen Probleme, auch der Frage, wie man den Interessensausgleich macht. Es ist ja nicht so, als hätten die Mikrofone bisher im rechtsfreien Raum dieses Spektrum genutzt. Es gab eine Allgemeinverfügung, die ihnen genau das Recht eingeräumt hat, das Spektrum zu nutzen. Und im Vertrauen auf diese Allgemeinverfügung hat man entsprechende Geräte angeschafft. Der Bund zieht sich bei seiner Position darauf zurück, dass die Haushaltslage so schlecht ist und dass er deswegen keine Erstattung leisten kann. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Die andere Frage ist, dass hier Vermögen vernichtet wird, ist, glaube ich, der viel größere Punkt. Und im Rahmen der Interessensabwägung, die man hier getroffen hat, man will die ländlichen Gebiete schnell mit schnellem Internet anbinden und andererseits nimmt man dazu in Kauf, dass die drahtlosen Mikrofone nicht mehr genutzt werden können, hat man sich eben für den Vorrang des schnellen Internet entschieden. Eine Entscheidung, die aus verständlicher Weise keine Zustimmung finden kann bei den Nutzern von Funkmikrofonen.
Und damit wir das auch mal klar machen, es sind nicht nur betroffen die Fernsehveranstalter, sondern jeder Musiker, der unterwegs im Land tourt, der auch sozusagen Kontrollmonitore im Ohr trägt, ist davon betroffen, wie jede Kirche, die ein drahtloses Mikrofon hat und vielleicht auch, es gibt bestimmt anspruchsvolle Hobbyfilmer, die so etwas benutzen, alle sind betroffen und auch die, die möglicherweise damit schwanger gehen, sich so etwas anzuschaffen, was noch im Markt ist, das ist alles Schrott zukünftig.
Ja, man muss da differenzieren. In der Tat, es gibt viel mehr Mikrofone in vielen Bereichen, die uns gar nicht so bewusst sind. Denken Sie an Kirchen, Sie hatten das erwähnt, denken Sie an Musikgruppen, denken Sie an Jugendgruppen und so weiter, wo man bisher ins Geschäft gehen konnte, hat ein Mikrofon gekauft und konnte es sofort einsetzen. Dafür hat man viel Geld ausgegeben, das ist jetzt wertlos. Das Problem ist für die, die jetzt was anschaffen wollen. Für die ist allerdings klar, sie können diese Mikrofone kaufen, die dann unterhalb des Frequenzspektrums von 790 Megahertz sind. Und dann können sie diese Mikrofone benutzen und sie können sicher sein, dass es dort eben nicht zu Störungen kommt.
Aber mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand. Man fällt wieder zurück in die Zeit, als die Post damals noch Genehmigung verlangte.
In der Tat, das ist eine neue Form. Bisher konnte man, wie gesagt, frei die Mikrofone einfach einsetzen in diesem Spektrum. Zukünftig müssen Sie, wenn Sie das Mikrofon einsetzen wollen, zunächst eine einmalige Genehmigung für dieses Mikrofon und für einen bestimmten Frequenzbereich erwerben bei der Bundesnetzagentur und anschließend, und das ist eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte, für 10 Euro Ihre Lizenz jedes Jahr neu verlängern.
Ich liebe der Fortschritt. Das war Helmut G. Bauer. Er ist Rechtsanwalt und vertritt die Interessen derjenigen, die drahtlose Mikrofonanlagen haben. Ich hatte ja schon auf den Geburtstag von Wikipedia hingewiesen. 10 Jahre Wikipedia, die Internet-Enzyklopädie von Jimbo Wales, seinerzeit ins Leben gerufen. Es gibt auf der Welt überall Partys, auch in Berlin. Gehen Sie einfach auf wikipedia.org, dann kriegen Sie das dann angezeigt. Bei Wikipedia findet sich auch über meinen nächsten Gesprächspartner bzw. dem Gesprächspartner von der Lenny Klotzikas, Paul Steiger, folgender Hinweis. Er ist 1942 geboren, war Chefredakteur des Wall Street Journal von 1991 bis zum 15. Mai 2007 und momentan ist er so etwas wie ein Herausgeber von ProPublica, einer unabhängigen, ja, Non-Profit-Newsroom-Organisation. Was das genau ist, womit er sein Geld verdient, er unterstützt damit investigativen Journalismus, ohne Profit zu machen, erfahren Sie jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit Eleni Klotzikas.
Herr Steiger, was ist die Mission von ProPublica?
Unsere Mission ist es, Machtmissbrauch und Fehlverhalten ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Und indem wir journalistische Mittel dafür verwenden, liefern wir der Öffentlichkeit ein Instrument, Wandel zu bewirken.
Can you tell me a little bit how ProPublica works? Wie funktioniert ProPublica? Wie vielen Geschichten gehen Sie denn so pro Woche nach?
Well, it's really not per week. I mean, we have 32 journalists.
Das kann man so nicht beantworten. Wir haben 32 festangestellte Journalisten. 19 von ihnen sind Reporter und jeder von ihnen hat seine spezifischen Projekte, an denen er permanent arbeitet. Manchmal arbeiten sie auch an 2 oder 3 gleichzeitig. Und es kann mehrere Wochen oder Monate dauern, bis diese fertig produziert sind.
And in between times, they also do shorter topics like following up on stories that they've done or
in der Zwischenzeit arbeiten unsere Journalisten aber auch an kürzeren Geschichten. Wir stellen alle unsere Artikel auf unsere eigene Webseite propublica.org. Aber bei großen Projekten gehen wir Partnerschaften mit großen Medienplattformen ein. Das können Zeitungen, Magazine, Fernsehen, Radio oder Webseiten sein, damit unsere Berichte das bestmögliche Publikum erreichen. Wenn wir Machtmissbrauch ans Tageslicht bringen, wollen wir bewirken, dass dieser auch Konsequenzen hat.
To try to get the stories to the biggest possible audience, but the best audience, so that when we shine a spotlight on abuse of power, it has the best chance of being fixed.
Is there a financial recompensation of this cooperation with newspapers, for example? Do they pay? Zahlen die Medienpartner für die Veröffentlichung ihrer Artikel?
They do not.
Nein, wir sind ein philanthropisches Unternehmen und unser Ziel ist es, dass unsere Geschichten ein relevantes Publikum erreichen, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Und das beste Mittel dafür ist, diese Inhalte umsonst anzubieten. Das heißt natürlich nicht, dass wir niemals dafür Geld verlangen werden. Viele dieser Geschichten kosten in der Produktion mehrere hunderttausend Dollar. Man würde diese Kosten sowieso niemals voll erstattet bekommen. Und wenn der Chefredakteur, mit dem man zu tun hat, sich über die Kosten keine Gedanken machen muss, dann entscheidet er viel schneller.
Das hört sich jetzt so an, als ob Sie in manchen Fällen doch Geld verlangen oder verlangen werden.
No, I think in the intermediate term, because of the kind of work we do, because it is so expensive.
Nein, mittelfristig müssen wir uns auf Spenden verlassen. Die kommen entweder von einzelnen Spendern oder Stiftungen. Und ich sehe keinen Grund, warum das nicht funktionieren soll. Wir haben ja schließlich in den USA ganze Museen, Opern und Orchester, sogar einige Kliniken, große Universitäten, die sich alle durch Spenden finanzieren. Warum sollte sich ein investigativer Journalismus, der genauso wichtig für das Funktionieren einer Gesellschaft ist, nicht genauso finanzieren lassen?
Equally important to the success of society would have similar funding.
How big is your budget? Was für ein Budget haben Sie denn?
Budget is about $10 million a year.
Um die $10 million im Jahr.
Who drives you in the selection of topics you research? Is it only the journalists of your organization and their
ideas? Was ist die treibende Kraft in der Selektion Ihrer Themen? Kommt die Inspiration ausschließlich von Ihren Journalisten, die bei Ihnen in der Stiftung arbeiten, oder kommen die Zeitungen inzwischen auch schon selbst mit Wünschen zu verschiedenen Stories auf Sie zu?
Most of what we do is driven by our reporters.
Die meisten Impulse kommen von unseren Reportern selbst, die nah am Geschehen dran sind und mit Informanten reden. Einige Geschichten werden von Redakteuren vorgeschlagen und manchmal kommen auch Leute von außen und sagen uns, wenn wir darüber etwas schreiben würden, fänden sie das interessant. Einer unserer erfolgreichsten Geschichten war über einen Hedgefonds namens Magneta und darüber, wie dieser Hedgefonds daran beteiligt war, diesen verderblichen Handel mit Derivaten zu betreiben, der die weltweite Finanzmarktkrise mit ausgelöst hat. Und wir haben auf Empfehlung eines Chicagoer Radioteams angeschaut, wie dieser Prozess sogar noch nach dem Ende des Housing-Booms weitergeführt wurde. Zwei unserer Reporter haben daran 7 Monate lang recherchiert und daraus eine große Geschichte geschrieben, die wir in Kooperation mit diesem Chicagoer Radioteam veröffentlicht haben. Sie haben daraus dann eine große Radiosendung gemacht.
Doing the radio side of the program and our reporters wrote the text story.
Gibt es da keine Konkurrenz zwischen den Medien? Wenn zum Beispiel jemand ausschließlich mit Ihnen an einer Sache arbeiten möchte, nach welchen Selektionskriterien suchen Sie denn Ihre Medienpartnerschaften aus?
What we say is we want to date but not get married.
Wir vertreten die Philosophie des Datens, aber nicht des Heiratens. Zum Beispiel in Washington arbeiten wir mit Politico und der Washington Post zusammen. Das sind beide zwei großartige Partner. Und wir versuchen, sie beide zufriedenzustellen. Bisher ist uns das auch gelungen. Wir wollen mit so vielen Medien wie möglich Partnerschaften eingehen.
Our range of options would be limited.
But aren't you also aber sind Sie nicht eigentlich auch ein Konkurrent für Zeitungen? Denn diese haben ja immer begrenztere Ressourcen, um investigativen Journalismus selbst zu betreiben. Und Sie machen das und gehen dann eine Partnerschaft ein, mit wem Sie wollen. Dann wäre ich vielleicht als Zeitungsredakteur ein wenig sauer.
We have not found that at all, because
nein, das ist uns bisher nicht passiert. Wir sind ja relativ klein im Vergleich zu dem, was Zeitungen selbst leisten. Unsere großen Partner beliefern wir im Jahr vielleicht mit 7 oder 8 Geschichten. Das ist zwar wenig, aber sie erzielen meist hohe Wirkung. Ich sehe uns als wertvolle Ergänzung und nicht als Ersatz für eigene journalistische Leistungen.
And a supplement, not as a replacement for what they do.
Do you have already the status to have access to the powerful and to the sources? Because when you say I come from the New York Times, maybe you get.
Werden Sie eigentlich schon so weit ernst genommen, dass Sie auch Zugang zu den Mächtigen erhalten? Also fürchtet man Sie bereits?
I don't want to say we are feared, but when we started.
Ich möchte schon sagen, dass man uns fürchtet, aber als wir angefangen haben, war das schon manchmal ehrlich gesagt etwas hart, wenn wir irgendwo angerufen haben, überhaupt zurückgerufen zu werden. Aber wir haben schon unsere Techniken, um an Informationen zu gelangen. Und mit der Zeit haben die Leute verstanden, wer wir sind und dass es in ihrem eigenen Interesse liegt, uns zurückzurufen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir immer so schnell zurückgerufen werden wie ein Reporter beim Wall Street Journal oder der New York Times oder NBC News, aber in den meisten Fällen schon.
What do you see the future of US newspaper journalism?
Wie bewerten Sie die Zukunft des Zeitungsjournalismus? Sehen Sie diese zunehmend im Outsourcen von investigativen Journalismus?
Our model is definitely not the future of journalism.
Unser Modell ist garantiert nicht die Zukunft des Journalismus. Wir sind nur ein kleines Mosaik, ein besonders wichtiger Teil des Journalismus, nämlich des investigativen Journalismus. Aber wir sind ein Modell, das sich in den USA gerade erst etabliert. Und ich denke aber, wir können zu einem wesentlichen Bestandteil der US-amerikanischen Medienlandschaft werden.
Personally on you, you were like the managing editor of the Wall Street
Journal. Sie waren ja mal Chefredakteur beim Wall Street Journal, eine angesehene Zeitung in den USA, der es ja ökonomisch auch gar nicht so schlecht geht, da sie auch eine der wenigen Zeitungen ist, wo das Paid-Content-Modell funktioniert. Warum haben Sie Ihre Position dort verlassen und bauen jetzt etwas ganz Neues auf?
There are several reasons.
Aus mehreren Gründen. Erst einmal bin ich mit 65 in Rente gegangen. Ich habe den Job 16 Jahre lang ausgefüllt und habe jede Minute genossen. Aber es war Zeit, jemand anders den Job machen zu lassen. Und jetzt bin ich gerade sehr gespannt, etwas ganz Neues ins Leben zu rufen, das wichtig ist.
Last but not least, what important stories will we hear from?
Von welchen wichtigen Geschichten werden wir in der nächsten Zeit von Journalisten Ihrer Organisation zu lesen bekommen?
I could tell you, but I'd have to kill you.
Wenn ich Ihnen das sagte, müsste ich Sie danach töten.
Okay,
gut, dann flüstern Sie lieber.
Whisper.
Ich kann Ihnen nur sagen, welche wichtigen Stories wir bisher schon gemacht haben, nicht was wir gerade machen oder noch vorhaben, denn ich weiß nicht, ob sie uns gelingen werden.
So if a story doesn't work out, it's also no problem. So it doesn't have to be a real coup all the time, all everything.
Sie genießen also den Luxus, dass nicht immer der große Coup dabei herauskommen muss. Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist es auch okay.
When you're doing investigative reporting, you have to accept.
Wenn man investigativen Journalismus betreibt, dann muss man wohl akzeptieren, dass einige Geschichten, die man recherchiert, am Ende doch nicht aufgehen. Dann muss man sich einfach eingestehen, dass die Mühe nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat und zum nächsten Thema übergehen. Natürlich will man als Reporter nicht zu viele von diesen Misserfolgen haben.
Obviously, if you're a reporter, you don't want to have too many of those dry holes to your name.
Wie oft sind Sie denn bei der Recherche schon in einer Sackgasse gelandet?
We've had numerous dry holes. I just can't think of.
Wir hatten auch schon mehrere von diesen Sackgassen, aber ich kann mich nicht mehr direkt an einzelne erinnern. Es macht mehr Spaß, sich an die Erfolge zu erinnern.
Vielen Dank, Paul Steiger, Vorsitzender der Medienstiftung ProPublica aus den USA.
Das war Paul Steiger in einem Interview mit dem Radio 1 Medienmagazin, geführt von Eleni Klotzikas. Und nun kommt wieder die Dancehall. In den Startlöchern ist schon Olli Massive. Und Sie, vergessen Sie einfach nicht die Antenne zu ehren. Tschüss.
Im Podcast-Bonus möchte ich anlässlich des Todes des ARD-Korrespondenten Patrick Leclerc mit einem Interview an ihn erinnern, das ausgestrahlt wurde im Medienmagazin am 13.10.2001. Patrick Leclerc gehörte für mich zu den Menschen, die ich namentlich mit der Kriegsberichterstattung während des Golfkrieges 1991 in Verbindung bringe. Seine ruhige, wissende, sachkundige Art, die Ratio in die Irrationalität des Krieges zu bekommen, hatte mich nachhaltig beeindruckt. Es war so wohltuend, im hektischen Medienzirkus damals mit Sondersendungen CNN übernahm und dem eilig installierten Frühstücksfernsehen, einen Reporter zu sehen, der ernst, unaufgeregt und bescheiden berichtete. Er fühlte sich nicht als Frontberichterstatter, obwohl sein Leben durch Raketenangriffe in Gefahr war. Als er dann später 1999 einen Chefposten bei ARD aktuell bekleidete, ertappte ich mich dabei, wie ich es bedauerte, ihn nicht mehr als Korrespondent auf dem Bildschirm sehen zu können. Zudem wurde ich auch nach einem Telefoninterview mit dem Medienmagazin im Jahre 2001, das Sie gleich hören werden, das Gefühl nicht los, dass seine erste Leidenschaft eher dem Korrespondentenleben als dem Chefsessel gehört. Letztlich konnte er ab 2005 wieder in seinem früheren ARD-Studio in Kairo arbeiten. Dort starb er 60-jährig in der Nacht zum 16. Januar 2011. Der Kontext des folgenden Telefoninterviews ist markiert durch den Terroranschlag auf die USA am 11. September 2001 und dem ausgerufenen Krieg gegen den Terror durch George W. Bush als erstes mit militärischen Operationen in Afghanistan auf der Suche nach Osama Bin Laden. Eingeleitet wurde das Telefoninterview durch einen Originalton aus dem Jahre 1991, als Ernst Elitz Patrick Leclerc Folgendes fragte.
Gehen unsere Berichterstatter des Fernsehens bis an die Front, sind Sie Frontberichterstatter?
Nein, das darf ich gar nicht. Also jetzt mal abgesehen davon, ob ich das wollte, ich darf das nicht. Die Regelung, die die Amerikaner im Vorfeld des Kriegsbeginns getroffen haben, ist eine völlig klare. Es gehen nur amerikanische Teams hinaus, beziehungsweise Teams, die zu den Ländern gehören, die sich an den Kampfaktionen beteiligen. Das heißt, es kommen also von den alliierten Amerikanern dann noch die Briten und die Franzosen dazu, abgesehen von den ganzen anderen Nationen, die beteiligt sind. Aber solche Länder wie die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel, die also keine Truppen stellt und die nicht aktiv an dem Kampfgeschehen beteiligt sind, kann auch kein Reporter vor Ort senden.
Das eben war mein erster Gesprächspartner heute im Radio 1 Medienmagazin vor 10 Jahren, als er noch ARD-Korrespondent war, hier berichtend aus dem ersten Golfkrieg. Patrick Leclerc, ich grüße Sie.
Grüße Sie auch.
Sie sind heute zweiter Chefredakteur bei ARD aktuell und verantwortlich unter anderem für die Tagesschau und die Tagesthemen. Was unterscheidet die Berichterstattung über den Krieg gegen den Terror vom Golfkrieg, was die Nachrichtenlage betrifft und vielleicht auch was die Professionalität betrifft?
Na, ich denke, wir haben ein Problem, das wir im Golfkrieg auch schon hatten, aber jetzt noch stärker eigentlich. Wir haben überhaupt keine Informationen mehr. Also wir hatten ja in diesem Golfkrieg schon mit dem Problem zu kämpfen, dass wir zensiert wurden, dass wir oft auch irregeleitet wurden. Jetzt ist es so, dass wir im Prinzip von offiziellen Stellen über das, was sich vor Ort ereignet, also insbesondere über die militärischen Dinge, über die sicherheitstechnischen Dinge, gar nichts mehr wissen. Das heißt, wir sind also hier im rein spekulativen Bereich. Im Golfkrieg war es immerhin noch so, dass Kollegen von uns, wenn auch ausgesuchte Kollegen, vielleicht auch nicht unbedingt Deutsche, sondern Amerikaner oder Engländer, mal mit an die Front durften, mal mit nach Kuwait ein Stück rein durften. Das geht ja jetzt alles gar nicht mehr. Also wir sind angewiesen auf arabische Kollegen oder auf den einzigen arabischen Kollegen, den es in Afghanistan vor Ort noch gibt, respektive auf unsere eigenen Leute, die natürlich viele, viele Kilometer weg vom Ort des Geschehens entweder in Nordafghanistan oder gar in Pakistan eben versuchen mitzukriegen, was da passiert. Also wir haben wirklich sehr, sehr wenig Informationen und tun uns da, muss ich sagen, auch sehr schwer.
Wie zuverlässig ist denn die Quelle von Al Jazeera, der Insel, der, man sagt, auch ähnlich wie CNN berichtet, unabhängig und rund um die Uhr als Nachrichtensender?
Na, Al Jazeera ist nach meiner Einschätzung schon ziemlich zuverlässig. Also ich kenne den Sender eigentlich seit seiner Gründung. Er war seinerzeit wirklich ein absolutes Unikum in der arabischen Welt, also in der Pressewelt, in der Presselandschaft, wenn man so will, weil er eben wirklich kritisch, demokratisch und offen, aber auch selbstkritisch über alles berichtet hat, was in der Welt passiert, insbesondere in der arabischen Welt. Und er hat sich natürlich auch ganz schnell viele Feinde geschaffen, weil das eben im arabischen Fernsehen, auch in der arabischen Presse, nicht unbedingt so üblich ist. Aber er hat inzwischen eben ein sehr hohes Standing, sodass bis hin zu den Staatsoberhäuptern doch alle hören auf das, was Al Jazeera berichtet. Da ist natürlich, das muss man wissen, ein arabischer Sender. Also er berichtet nicht so wie ein amerikanischer Sender. Wobei ich nun behaupten würde, dass ein Sender wie CNN ja nun nicht unbedingt unabhängig, regierungsneutral berichtet. Das hat er nie getan, sondern CNN war immer Teil der amerikanischen Maschinerie in diesen ganzen Kriegen und Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, ob das Kosovo ist oder ob das Bagdad und Irak war, die haben da natürlich immer schon auch eine ganz bestimmte Position vertreten. Insofern ist es, wenn Sie so wollen, schon ein arabisches Gegenstück zu CNN, aber die durchaus nach journalistischen Kriterien arbeiten.
Sie greifen dann weiterhin auf Agenturmaterial zurück, einerseits Nachrichtenagenturen, aber es gibt ja auch Bild- und Videoagenturen. Es gab diesen Fall mit den sich freuenden Palästinensern am 11. September. Das war, wenn ich mich recht erinnere, Reuters. Wie überprüfen Sie denn, ob diese Bilder tatsächlich auch, ich sag mal, der Wahrheit sehr nahe kommen? Auch wenn man sie natürlich ankommentieren kann mit einer gewissen Distanz.
Ja, also das ist nun auch ein ganz delikater Fall. Reuters zum Beispiel und IPTN sind Agenturen, die wir in der Regel 1:1 übernehmen, weil es eigentlich über die Jahre sehr zuverlässige Agenturen sind und wir auch mit denen ganz wenig oder gar keine Probleme hatten, was die Seriosität angeht, was das Zustandekommen der Bilder angeht und auch der Informationen. Es ist jetzt in dem speziellen Fall ja so gewesen, dass dieses tatsächlich stattgefunden hat. Umstritten ist nach wie vor noch, ob das irgendwie zusätzlich animiert wurde, sodass es vielleicht einen größeren Rahmen eingenommen hat, als es im Normalfall eingenommen hätte. Aber Reuters und IPTN wären trotzdem eher die, denen wir eigentlich im Prinzip vertrauen, wo wir auch nicht unbedingt nochmal nachfassen. Bei anderem Material, das auf den sogenannten freien Markt kommt oder das auch über Eurovision oder andere Anbieter angeboten wird, würden wir natürlich schon in aller Regel wissen wollen, woher es kommt, wer es gemacht hat, unter welchen Umständen es entstanden ist und was es auch zeigen soll. Dieses können wir natürlich, je höher die Frequenz unserer Sendung ist, das heißt an einem Tag wie dem 11. September haben wir, glaube ich, 12 Stunden am Stück gesendet, nicht mehr immer hundertprozentig leisten. Das muss man ganz klar und offen sagen. Und wenn wir dann irgendwelche Zweifel hätten an Bildern ihrer Herkunft, ihrer Aussagekraft oder gar, dass sie lanciert sind, dann würden wir sie einfach nicht ausstrahlen.
Sie haben mal gesagt, selbst ein Tankwart, das bezog sich auf Beirut, scheue nicht davor zurück, sich als Agenturjournalist auszugeben. Deshalb müsse man besonders vorsichtig sein, keine getricksten und gefälschten Bilder unterschoben zu bekommen. Aber gerade in so einem Krieg, in so einem geheimen Krieg wie jetzt in Afghanistan, zählt doch auch, wer auf dem Nachrichtenmarkt Informationen zuerst sendet. Wie schützt man sich, Patrick Leclerc, als Macher davor, der Sogwirkung eines nicht nachprüfbaren, sogenannten Exklusivmaterials zu erliegen?
Nee, also das, da hat bei uns definitiv die Wahrhaftigkeit Vorrang. Und das ist ja auch das, was der Zuschauer, denke ich, bei ARD aktuell, bei Tagesschau und Tagesthemen insbesondere schätzt. Und warum er ja eben in diesen Krisenzeiten, wo es ja bei den anderen nur kracht und tut und schießt und wo animiert wird und 3D-Grafiken und wo die Flieger die Täler durchkreuzen und abwerfen und was weiß ich, das gibt es ja bei uns alles nicht. Ne? Und trotzdem gucken die Leute bei uns, kommen die Leute zu unseren Sendungen, auch zu unseren Sondersendungen, massenhaft. Ja? Also die richtig guten Quoten gibt es bei uns. Und der Rückschluss ist ganz einfach. Das gibt es bei uns und die Leute kommen zu uns, weil sie genau wissen, wir versuchen zumindest, ich würde nie behaupten, dass es uns gelingt und schon gar nicht jedes Mal gelingt, aber wir versuchen mindestens so nahe wie möglich an die Geschichte ranzukommen. Also auch an das wahre Bild und auch an das, was tatsächlich passiert ist. Und da ist definitiv bei uns immer die Richtschnur, wenn wir nicht wissen, was für eine Quelle das ist, wie es entstanden ist, wer es gemacht hat, kommt es bei uns nicht in die Sendung. Und sei es noch so sensationell. Also das ist unabdingbar und da führt kein Weg dran vorbei. Die Messlatte liegt da und die kommt da auch nicht runter.
Patrick Leclerc von ARD aktuell. Wir werden gleich weitersprechen über den Sinn von Korrespondenten vor Ort, die kaum etwas erfahren können, und über mögliche geheime Informationen der Terroristen in Fernsehbotschaften hier im Radio 1 Medienmagazin.
Radio 1.
Kotsch-Bach-Bachaudoin ist Thomas Roth jetzt. Herr Roth, was haben Sie vor Ort von diesen Militärschlägen mitbekommen?
Na, im Augenblick natürlich überhaupt nichts, weil die etwa über 1000, zum Teil 1500 Kilometer von hier entfernt sind und wir im Hindukusch-Gebirge sitzen. Insofern kriegten wir natürlich davon überhaupt nichts mit.
Thomas Roth, letzten Sonntag in der 20 Uhr Tagesschau. Patrick Leclerc, Sie kennen beide Seiten, Sie waren ARD-Korrespondent, sind jetzt in einer Chefposition bei ARD aktuell. Wie groß ist der Druck der Heimatredaktion auf Korrespondenten, über Dinge zu sprechen, die sie eigentlich nicht wissen können?
Also das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wie es uns recht ist und wie wir es auch gerne haben. Wenn Thomas Roth, der nun nicht nur ein langjähriger Kollege, sondern ein alter Freund von mir ist, sagen würde, gerade haben hier 500 Meter entfernt die und die Raketen eingeschlagen, so und so viele Leute sind verletzt, darunter auch so und so viele Kinder, dann fände ich das ziemlich grauenhaft und dann wäre das sicher ein Punkt, wo wir überlegen müssen, ob wir das noch machen können so und mit ihm. Aber genau weil wir solche Leute haben, die natürlich in diesem Gebiet, aber trotzdem noch ganz weit weg vom eigentlichen Ort des Geschehens, dieses auch ganz wahrhaftig sagen und nun sich nicht in den Vordergrund spielen und schon gar nicht Vordergrundinformationen zu liefern, vorgeben, die sie gar nicht haben, das ist, glaube ich, genau das, was unsere Stärke ausmacht. Also ich weiß, als ich selber Reporter war, habe ich auch sehr oft gesagt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Und dieses zeichnet, denke ich, auch den wirklich guten Vor-Ort-Reporter aus, dass er wirklich sich zu dem bekennt, was er weiß und was er nicht weiß. Und Thomas Roth ist ein ideales Beispiel für die ganzen Geschichten, weil er einfach damit auch Dinge eben einordnet. Also wenn einer von den Korrespondenten der privaten Sender nun vorgestern berichtet hat, dass eine der Hauptstraßen in Afghanistan von der Nordallianz eingenommen worden sei, das hat Thomas Roth bei uns so nicht gesagt, sondern hat gesagt, es gäbe Gerüchte und es würde gestreut, dass dieses passiert sei, aber für ihn sei das aus den und den Gründen unwahrscheinlich und es seien alles Dinge, die er so nicht verifizieren könne und auch nicht unbedingt glauben würde aus seiner langjährigen Kenntnis des Gebiets, dann fange ich damit, denke ich auch, nicht nur als Journalist, sondern als Zuschauer viel mehr an, wie mit einer ganz vordergründigen, rasanten, schnellen Kriegsberichterstattung. Das bringt letztendlich nichts.
Jetzt gibt es zwei Vorwürfe, gerade was die Berichterstattung betrifft. Zum einen hat der Medienwissenschaftler Peter Glotz den großen TV-Sendern vorgeworfen, angesichts dieser dünnen, die Sie auch beschrieben haben, dünnen Nachrichtenlage, der Berichterstattung über die Militäraktionen in Afghanistan zu großen Raum zu widmen. Es reichen im Grunde genommen nur 5 Facts. Aber es wird über Stunden gezogen, einschließlich der Bilder, die nichtssagend seien, wie diese grünen Infrarotbilder aus Afghanistan. Was entgegnen Sie Peter Glotz und uns, die wir vielleicht den ähnlichen Eindruck haben könnten?
Naja, also ich weiß nicht, welche Programme Herr Glotz gesehen hat und was er für große Sender meint. Wir haben eigentlich, also es gab ja gar nicht, wie gesagt, viele dieser Bilder, wie Sie richtig angemerkt haben. Zum Zweiten haben wir ab dem zweiten Tag, also ab dem 12. September, versucht, groß in die Hintergrundberichterstattung reinzugehen. Das heißt also, dieses wirklich sehr, sehr komplizierte Geflecht, das sich da gebildet hat, aufzuarbeiten, politisch, wirtschaftlich, religiös, den Konflikt natürlich auch von der sogenannten westlichen Seite aufzuarbeiten. Also wir sind eigentlich ganz schnell in die Hintergrundberichterstattung gegangen. Ich denke, das ist irgendwo auch unser Job als öffentlich-rechtliche Sender. Wir haben da einen ganz klaren Auftrag. Weiterhin, die Zuschauerzahlen geben uns eigentlich recht mit dieser Linie. Die Leute haben ja intensiv geschaut, also selbst Dokumentationen, die relativ schwierig waren, sage ich mal, nicht nur von der Machart, sondern auch vom Thema einfach, weil es nun um islamische Unterschiede ging, ja, um religiöse Fragen, die diskutiert werden, die dann um 23 Uhr oder um 23:30 oder um 12 liefen, hatten noch Einschaltquoten von 20%. Das waren ja nicht irgendwelche grüne Bilder, sondern das waren über viele Monate, oft über Jahre entstandene, hochintelligente Dokumentationen. Da kann ich Herrn Glotzen empfehlen, sich diese Dinge anzugucken. Er kann da was lernen.
Dann gibt es die Gefahr, die beschrieben wird, dass möglicherweise durch Videos, wie zum Beispiel am letzten Sonntag von Bin Laden, geheime Botschaften übermittelt werden könnten. Die ARD hat dieses Video in etwa 6 Minuten noch was dokumentiert. Können Sie diese Ängste verstehen, die in den USA artikuliert werden?
Ach Gott, ich kann ziemlich viel verstehen und das kann ich auch verstehen. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob da nicht so eine Hysterie geschürt wird mit solchen Aussagen, weil wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit der Tätigkeit solcher Organisationen und auch mit dem Funktionieren solcher Organisationen, macht es eigentlich nicht furchtbar viel Sinn zu meinen, dass in solchen Botschaften oder Mitteilungen irgendwelche Kommandos enthalten wären. Also auf jeden Fall keine direkten Kommandos. Sowas können sie nur leisten, und das, denke ich, wissen die Amerikaner am besten, mit richtigen Kommandostrukturen, die sie vor Ort haben und die auch relativ kurz sind und die deshalb auch auf die ganze Aktualität, auf die ganzen sich verschärfenden Sicherheitsmaßnahmen reagieren können. Also das können sie nicht aus irgendwelchen afghanischen Bergtälern. Das ist einfach, irgendwo fällt es unter Verdummung des eigenen Bürgers, solche Dinge, ja. Ich gebe aber in einer Geschichte, gebe ich schon recht den Amerikanern, man muss diese Dinge natürlich auch immer einordnen. Ne? Also man muss schon immer in Kontext herstellen, warum jetzt sowas bei uns gesendet wird, warum es auch in einer relativen Länge bei uns gesendet wird. Und man muss auch durchaus sich dann damit auseinandersetzen, in was von der Sprache sowas gemacht wird. Also das war ja eigentlich schon fast wieder ein Gebet, die Art des Vortrages. Also diese Dinge muss man ein bisschen einordnen und das kann man ja dann auch erklären. Und da gibt es ja bei uns im System auch genug Leute, die das Hintergrundwissen haben, dieses zu tun. Also das sollte man schon tun. Man sollte es nicht einfach 1:1 absenden und das war's dann. Das kann nicht sein. Ne? Zumal ja, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, als das die ersten Male so über die Bildschirme lief, und ich bin ja nun des Arabischen noch ein bisschen mächtig, die wichtigste Stelle einfach nicht vorkam. Die wichtigste Stelle in diesem neueren Video von Bin Laden wurde von den Fernsehsendern am Anfang gar nicht übersetzt. Nämlich der Zusammenhang zwischen der Drohung gegen Amerika, gegen das Land Amerika und der Situation der Palästinenser und der Forderung nach einem palästinensischen Staat. Als es die ersten Male über die privaten Sender lief, wurde es einfach gesendet. Aber in der Übersetzung kam dieses gar nicht vor. Der Kern der Aussage von Bin Laden, der ja auch irgendwo zu einer Motivation führt, kam gar nicht vor. Also insofern gebe ich Ihnen recht, man muss mit den Dingen mit Verstand umgehen und man muss sich auch ein bisschen damit beschäftigen und man muss sie einordnen und man muss es möglichst richtig machen.
Meint Patrick Leclerc aus der Chefredaktion von ARD Aktuell, zuvor 10 Jahre ARD-Korrespondent im südlichen Afrika und Nahen Osten, Kriegsberichterstatter im Golfkrieg 1 und 2 sowie zuletzt im Krieg in Jemen. Vielen Dank.
Bitte schön.
Radio 1.